ARD Sounds.
SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Svenja Glaser, guten Tag. Auf den ersten Blick wirken sie oft täuschend echt, doch der Inhalt ist frei erfunden. In sozialen Netzwerken verbreiten sich derzeit immer mehr Videos mit falschen Behauptungen über deutsche Politiker. Nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden werden darin Politikerinnen, Politiker und andere Amtsträger gezielt mit erfundenen Straftaten in Verbindung gebracht. Berlin-Korrespondent Markus Sambale.
In den Videos wird zum Beispiel fälschlicherweise behauptet, örtliche Politiker hätten Geld veruntreut oder Sexualstraftaten begangen. Einige Postings enthalten Aufrufe zum Wahlboykott. Um den Fake-Videos Glaubwürdigkeit zu verleihen, sind sie mit Logos bekannter Medien versehen. Deutsche Sicherheitsbehörden gehen davon aus, dass eine gezielte Desinformationskampagne aus Russland dahinter steckt. Verantwortlich sei ein Geflecht aus staatlichen Stellen, Geheimdiensten und privaten Firmen. Schon vor der Bundestagswahl im vergangenen Jahr haben die Behörden ähnliche Versuche registriert, online Falschinformationen zu verbreiten, um die deutsche Gesellschaft zu spalten.
Noch gibt es ihn nicht, aber die Vorbereitungen laufen. Die Bundesregierung beschäftigt sich mit einem möglichen neuen Zivildienst für den Fall, dass die Bundeswehr nicht genügend Freiwillige findet und die Wehrpflicht wieder aktiviert werden müsste. Dann könnte auch der Dienst für den sozialen Bereich zurückkehren. Aus Berlin berichtet Birte Sönnigsen.
Bundesfamilienministerin Karin Prien sagte der ARD, das Entsetzen wäre groß, wenn plötzlich die Wehrpflicht in Kraft treten würde und es keine Strukturen für einen Ersatzdienst gäbe. Das Grundgesetz garantiert die Möglichkeit, aus Gewissensgründen den Wehrdienst zu verweigern. Der Staat kann dann aber zu einem Ersatzdienst verpflichten. Das Ministerium hatte in den vergangenen Monaten große Verbände und Organisationen zu einem möglichen Zivildienst befragt. Der Arbeiter-Samariter-Bund und das Deutsche Rote Kreuz haben konkrete Forderungen. Sie wollen, dass ein Zivildienst mindestens 9, besser 12 Monate lang sein muss. Ansonsten könnten die Leute nicht genug ausgebildet werden und würden nur ihre Zeit absitzen. Das sei weder im Interesse der Verbände noch der Zivildienstleistenden.
Die Präsidentin des Caritas-Verbands Welskop Deffer lenkt den Blick außerdem auf das bereits Bestehende, nämlich den Bundesfreiwilligendienst. Im Deutschlandfunk sagte sie, die Wohlfahrtsverbände könnten locker doppelt so viel freiwillige Helfer beschäftigen, wenn die Bedingungen besser wären. Gleichzeitig warnt sie davor, dass ein neuer Zivildienst zu Ungleichgewichten führen könnte, etwa bei der Bezahlung.
Wenn sich der Zivildienst mit seiner Gratifikation am Sold der Bundeswehr orientiert, der Sold der Bundeswehr liegt jetzt schon bei 2.300 Euro, das Taschengeld für die Freiwilligendienstleistenden aber bei 400 Euro liegt, dann entsteht da eine große Diskrepanz, insbesondere wenn man sich vor Augen führt, dass den Zivildienst ja nur junge Männer leisten können und der Freiwilligendienst dann quasi die Resterampe für die jungen Frauen ist. Das kann nicht sein, dass in unseren Einrichtungen die jungen Frauen zu so viel schlechteren Bedingungen ihren Lerndienst leisten.
Allein die Caritas könnte insgesamt rund 20.000 junge Menschen beschäftigen, so Welskop Deffer. Für viele junge Menschen ist BAföG eine wichtige Unterstützung, um ein Studium oder eine Ausbildung finanzieren zu können. Doch immer weniger Menschen bekommen diese Förderung. Im vergangenen Jahr ist die Zahl der BAföG-Empfänger auf den niedrigsten Stand seit dem Jahr 2000 gefallen. Das Statistische Bundesamt meldet einen Rückgang von 7% im Vergleich zum Vorjahr. Anja Braun aus der SWR-Wissenschaftsredaktion.
Im Jahr 2025 erhielten etwa 443.000 Studierende und 127.000 Schülerinnen und Schüler eine BAföG-Förderung. Damit ist die Zahl derjenigen, die BAföG bekommen, noch einmal deutlich gesunken. Und das, obwohl Preissteigerungen bei Lebensmitteln, Mobilität und teure WG-Zimmer vielen Studierenden das Leben schwer machen. Durchschnittlich 682 Euro pro Monat erhielten die Studierenden. Das liegt weit unter dem eigentlichen Bedarf. Allein ein WG-Zimmer kostet im Schnitt rund 500 Euro im Monat, zeigte erst kürzlich eine Statistik.
Rente heißt für viele längst nicht mehr automatisch Ruhestand. Immer mehr Menschen in Deutschland entscheiden sich dafür, auch nach dem Renteneintritt weiterzuarbeiten. Sei es aus finanziellen Gründen, weil ihnen der Job Spaß macht oder weil sie ihr Wissen weitergeben möchten. Auffällig ist dabei allerdings ein deutlicher Unterschied zwischen den Geschlechtern. Männer bleiben im Ruhestand deutlich häufiger berufstätig als Frauen. Das zeigen aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamts. Aus der SWR-Wirtschaftsredaktion Christoph Geismeier.
Auch im vergangenen Jahr ist die Zahl der Menschen, die eine Altersrente beziehen und weiter arbeiten, gestiegen. Laut Statistischem Bundesamt waren 14% der Rentnerinnen und Rentner im Alter von 65 bis 74 Jahren erwerbstätig. Das ist 1% mehr als 2024. In der Regel arbeiten Ruheständler mit reduziertem Stundenumfang. Die meisten sind normalerweise weniger als 10 Stunden pro Woche tätig. Es gibt aber auch einige, die noch Vollzeit arbeiten. So sind etwas mehr als 10% mehr als 40 Stunden beschäftigt. Die Mehrzahl der Rentnerinnen und Rentner ist angestellt. Nur etwa ein Drittel ist selbstständig.
Der Rhein ist eine der wichtigsten Verkehrsadern für Deutschland. Doch aktuell führt er deutlich weniger Wasser als üblich. Das könnte nicht nur die Schifffahrt ausbremsen, sondern auch Folgen für Verbraucherinnen und Verbraucher haben. Das Institut der deutschen Wirtschaft IW warnt davor, dass Benzin und Diesel teurer werden könnten. Auch viele Firmen könnten wegen des Niedrigwassers Probleme bekommen, hat IW-Ökonom Simon Gerhard Iglesias heute in SWR aktuell gesagt.
Der Rhein ist die wichtigste Binnenschifffahrtsstraße Deutschlands. 80% gehen darüber und wir haben ja zahlreiche Industrieunternehmen, die sich entlang des Rheins historisch angesiedelt haben und die haben den Rhein immer genutzt für den Import und ihre Logistik. Und wenn Güter zu spät ankommen oder nur eingeschränkt, dann ist das natürlich ein Problem für die Produktion. Ich spreche hier von Chemieunternehmen, von Stahlunternehmen, aber eben auch von Raffinerien, auch die Bauindustrie, die auf Baustoffe angewiesen sind, die über den Rhein maßgeblich transportiert werden. Also alle Massengüter, die ein solches Schiff in großer Zahl transportieren kann und wofür es eben auch nur wenig Alternativen gibt.
Weil der Wasserstand des Rheins so niedrig ist, können Frachtschiffe nur mit deutlich weniger Ladung fahren als üblich.
Fokus Südwest.
4 Jahre Sperrung, das ist eine Ansage. Seit heute ist die Kurt-Schumacher-Brücke zwischen Mannheim und Ludwigshafen für Autos und andere motorisierte Fahrzeuge dicht. Grund sind umfangreiche Sanierungsarbeiten. Was das nicht nur für Pendler, sondern auch für Unternehmen in der Region bedeutet, sagt der Hauptgeschäftsführer der Pfälzischen Industrie- und Handelskammer Jürgen Vogel.
Wir werden sehen, wie die Umfahrungen hier in der Stadt Ludwigshafen funktionieren. Es ist gerade eine gute Zeit. Wir haben Sommerferien, deswegen ist nicht so viel los. Aber Unternehmen kommen schon auf uns zu. Konkret, wie kommen meine Mitarbeiter zur Arbeit? Noch wichtiger, wie kriegen wir Waren von A nach B? Wir sind ein Wirtschaftsraum, in dem die Waren es gewohnt sind, auch über dem Rhein transportiert zu werden. Und diese Sorge besteht halt, wird das in den nächsten Jahren so möglich sein, dass sich das wirtschaftlich machen lässt?
Die naheliegende Alternative für Pendler über den Rhein zwischen Mannheim und Ludwigshafen ist die Konrad-Adenauer-Brücke, etwas weiter südlich. Aktuell wird in Mannheim noch geprüft, ob wegen der Brückensperrung andere Straßenbaumaßnahmen verschoben werden können. 4 Jahre nach der Flutkatastrophe im Ahrtal wollen Forschende jetzt noch genauer wissen, wie es den Menschen in der Region heute geht und welche Folgen die Flut bis heute hinterlassen hat. Dafür startet jetzt die bisher größte Umfrage zu diesem Thema. Die Universität Bonn verschickt in dieser Woche rund 80.000 Briefe an Bürgerinnen und Bürger im Ahrtal. Hinter der Aktion steht das Forschungsprojekt Soziar, bei dem Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus verschiedenen Fachbereichen zusammenarbeiten. SWR-Reporter Fabian Janssen.
Sie wollen herausfinden, wie es den Menschen im Ahrtal heute wirklich geht. Angeschrieben wird, wer zum Zeitpunkt der Flut in Adenau, Altena, Bad Neuenahr, Ahrweiler, Sinzig oder der Grafschaft gewohnt hat. Der Fragebogen geht zunächst auf die Folgen ein, die die Flut ganz persönlich für die Menschen hatte. Dann auch auf das Vertrauen in die Politik. Die Umfrage wird online durchgeführt, ist kostenlos und freiwillig. Die Projektleiterin Susanne Bell ist selbst eng mit dem Ahrtal verbunden und half 2021 bei den Aufräumarbeiten. Sie hofft auf mindestens 5.000 Antworten. So sollen konkrete Handlungsempfehlungen für die Politik entstehen. Ergebnisse soll es im nächsten Frühjahr geben.
Bei der aktuellen Hitze und Trockenheit haben gerade junge Bäume es besonders schwer. Deshalb setzt die Stadt Schwetzingen jetzt auf Unterstützungen aus der Bürgerschaft und sucht weitere Baumpatinnen und Baumpaten. Wer mitmacht, übernimmt das regelmäßige Gießen eines jungen Stadtbaums. Gestern wurde der erste Baumpate offiziell vorgestellt und die Stadt hofft, dass noch viele weitere dazukommen. Warum das Projekt so wichtig ist, erklärt Projektleiterin Doreen Suppe.
Man sagt, die ersten 2 Jahre sollten die gegossen werden und gepflegt werden und dann müssen sie es auch irgendwo selber schaffen, das wird sonst nichts werden. Wir schaffen das nicht, wenn die Bäume nicht selber so ein bisschen vorwärts kommen. Und das ist nur so eine Stadthilfe sozusagen. Uns fehlt halt einfach das Wasser von oben und dann wird es ganz, ganz schwer. Schwetzingen hat Sandboden an ganz vielen Ecken und für den Spargel ist das super, aber um Jungbäume vorwärts zu bekommen, schwierig.
Und sonst so?
Sind es zwar nur kleine Deckel, aber was Noah und Liam daraus machen, ist alles andere als klein. Die beiden Jungs aus Niederalfingen sammeln seit Jahren Kronkorken für den guten Zweck. Mit Fahrrädern und Anhänger ziehen sie regelmäßig durch ihren Ort, klingeln bei Nachbarn und sammeln die kleinen Metallkappen ein. Dabei sind sie längst bekannt und werden von vielen Menschen im Dorf unterstützt. Nach 2 Jahren Sammelleidenschaft haben die beiden jetzt einen besonderen Meilenstein erreicht. Mehr als 600.000 Kronkorken sind zusammengekommen, über 1 Tonne Material und über 2.000 Euro für soziale Projekte. Eine Geschichte über Engagement, Zusammenhalt und 2 Freunde, die zeigen, dass auch kleine Dinge viel bewirken können.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds. Diesen Podcast hörst du am besten in ARD Sounds.